Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ijoma Mangold, kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Ich grüße Sie auch, Herr Frenzel.
Und ich grüße alle, die dabei sind, sei es im Radio, sei es im Podcast, wenn wir in den nächsten Minuten auf die Themen des Tages schauen. Trump und Twitter zum Beispiel, der Präsident im Clinch mit den sozialen Netzwerken, die er ja eigentlich so sehr braucht. Ijoma Mangold, wenn ich es richtig gesehen habe, 2249 Follower, die haben Sie auf Twitter. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Kurznachrichtendienst?
Ich muss sagen, ich fühle mich von Twitter immer überfordert. Ich finde, anders als Facebook, Twitter in seiner, wie sagt man, in seiner Verästelung oder in seiner Logik sehr komplex. Ich weiß immer nicht ganz genau, wie erkennt man, worauf sich andere beziehen. Ich habe immer das Gefühl, die anderen begreifen das System viel besser und können auch wirklich komplexe Argumentationen und Schlagabtausche führen. Und da fühle ich mich bei Facebook aufgehobener, wo es einfach so eine ganz klare Chronologie gibt. Oben der Post und dann kommen die Meinungen dazu. Das überblicke ich, weiß ich, auf wen ich mich beziehe. Bei Twitter wüsste ich immer gar nicht so genau, auf wen ich mich beziehe. Es geht auch bei Twitter ist es wichtig, die eigene Position von anderen abzugrenzen. Aber wer sind da gerade eigentlich die anderen?
Ich glaube, das ist nicht immer nur ein technisches Problem oder eine Frage der Übersichtlichkeit auf der Plattform, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Blick auf die Debattenkultur. Wer sie auf jeden Fall geprägt hat, ist Donald Trump als prominenter Spitzenpolitiker. Und wir sprechen gleich mal drüber, wie das jetzt weitergeht zwischen ihm und Twitter und generell mit der Frage, wie viel Freiheit, wie viel Kontrolle ist in diesen sozialen Netzwerken nötig. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast heute Ijoma Mangold, Autor und Journalist im Feuilleton der Zeit. Wir sortieren die Themen und Debatten dieses Tages und ich komme erstmal mit einer Zahl. Über 80 Millionen Follower hat nämlich Donald Trump auf Twitter in dem Netzwerk mit den kleinen Botschaften. Das Netzwerk, das er wie kein anderer Spitzenpolitiker nutzt für die direkte Kommunikation und ausgerechnet diesem, wie aber auch sozialen Netzwerken anderer Betreiber, hat Trump jetzt ein Dekret vor die Nase gesetzt. Man könnte auch sagen, eine Kampfansage. Was war passiert? Twitter hat sich erlaubt, einem Tweet des US-Präsidenten, in dem er Briefwahl als Türöffner für Wahlfälschung bezeichnet hatte, so einen kleinen Zusatz zu machen mit einem Warndreieck. Achtung, hier finden Sie Fakten zur Briefwahl. Und für Trump, wir hören ihn jetzt mal, ist das politischer Aktionismus.
In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. What they choose to fact-check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism.
Also, Trump sagt, Twitter hört auf, eine neutrale Plattform zu sein, wenn sie anfangen auszusuchen, bei wem sie Fakten checken und bei wem eben nicht. Und Twitter in gewisser Weise hört nicht auf. Gerade heute Morgen wurde ein weiterer Tweet des Präsidenten markiert. Da geht es um die Proteste in Minneapolis. Der Tweet verherrliche Gewalt, erklärte der Kurznachrichtendienst. Ijoma Mangold, was passiert da gerade? Wendet sich Trumps schärfste Waffe, nämlich eben Twitter, gegen ihn selbst?
Wir neigen natürlich dazu, alles, was aus der Richtung Trump kommt, sofort mit unserem vollen Misstrauen zu begegnen. Aber wenn wir uns seine Erklärung nochmal anhören, muss ich sagen, in der Argumentation ist sie absolut stringent und zwingend. Wir müssen unterscheiden zwischen einer reinen Plattform oder irgendeiner Plattform, die tatsächlich eine Bewertung vornimmt. Und selbstverständlich, dann müssen wir uns nichts vormachen, ist ein Hinweis, wo die Wahrheit besser steht, wo man recherchierte Informationen zur Briefwahl bekommen kann. Selbstverständlich ein massiver, manipulativer Eingriff. Übrigens verweist der Twitter in dieser Bemerkung auch interessanterweise auf andere Medien. So als stünden die anderen Medien für die Wahrheit.
Unter anderem CNN, das von Trump verhasste CNN.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen komisch. Ich glaube schon auch. Ehrlich gesagt, in der ganzen Diskussion redet ja keiner darüber, ob es wirklich Gefahren im Briefwahlrecht gibt. Weil wir gehen per se, ich habe auch null Ahnung davon. So. Es könnte ja nun möglicherweise so sein, dass dass die Bedenken des Präsidenten berechtigt sind. Wir wissen es nicht.
Sie haben den verwegenen Gedanken, dass Donald Trump recht haben könnte.
Genau, ich halte das auch für unwahrscheinlich, dass Donald Trump recht hat. Aber das drückt doch zumindest aus, dass es in der Tat sehr schwierig ist, wenn eine Plattform eine Schiedsrichterfunktion annimmt, weil wir alle nicht frei sind von unseren Voreinstellungen.
Wobei das natürlich die politische Forderung quer durch die Bank, aber vor allem eben auch eher, ich sag mal, eher so aus liberaler Grundrichtung ist, linksliberaler Grundrichtung, das, was da stattfindet, darf nicht einfach so stattfinden. Da können nicht Lügen, Fake News und dergleichen verbreitet werden. Es gab eine ganze Menge Regulierung und Gesetzgebung, auch zumindest auf europäischer Ebene, die sich darum bemüht. Würden Sie denn sagen, das ist alles die falsche Richtung? Also das ist eine Plakatwand und jener, wer da was rankleben möchte, der kann das machen?
Ich glaube, dass es eine juristisch total anspruchsvolle Frage ist. Ich selber bin jetzt ein deutscher Journalist und lebe unter den deutschen Bedingungen und da weiß ich, dass ich mühselig in meinen ersten Jahren lernen musste, wenn ich ein Porträt über jemanden schreibe und ihn zitiere und das, was dieser Mensch sagt, ich zitiere ihn wörtlich, ist unzutreffend, dann hafte ich dafür, dass das in meinem Artikel vorkommt. Das war mir als junger Journalist nicht von Anfang an so klar. Ich dachte immer, ich könnte mich doch darauf berufen, dass es ja nicht meine Aussage ist, sondern die Aussage des Menschen, den ich zitiere. Aber dem ist nicht so und es ist auch richtig vermutlich, weil man sonst natürlich einer indirekten Verleumdung Tor und Tür öffnet. Man druckt was nach und sagt, es hat jemand anders gesagt und plötzlich gibt es niemand mehr, der belangbar ist. Die Zeitung ist schon belangbar für alles, was auf ihrem Papier gedruckt wird. Nun ist aber doch ebenso vollkommen klar, dass diese sozialen Medien, diese Plattformen etwas anderes sind als Zeitungen. Und ich glaube, da beginnt die Diskussion. Wir sind natürlich sowieso alle der Meinung, wir müssen es regulieren, wenn es gegen Hate Speech gibt.
Naja, aber wo fängt die an? Das ist
aber
ja auch schon mal eine Frage.
Wo fängt die an, genau.
Also ich habe ja mal das Beispiel von diesem jetzt heute markierten Tweet von Trump. Da hat er sich eben zu dem geäußert, was da gerade jetzt in den USA passiert, nach dem Tod von George Floyd, der eben da durch diese Polizeiaktion so grausam gestorben ist. Trump, der jetzt eben auf die Proteste eingeht und von Schlägertypen spricht, die das Andenken des Opfers entehren, man werde aber die Kontrolle zurückgewinnen. Zitat nochmal, wenn Plünderungen beginnen, wird geschossen. Das hat er abgesetzt. Und jetzt ist da wirklich die Frage, also wo liegt da die Verantwortung? Ich würde sagen, zuallererst liegt die Verantwortung natürlich bei einem Präsidenten, der kommuniziert, egal über welchen Kanal. Also wenn er das jetzt in einer Pressekonferenz gesagt hätte, fände ich das höchst problematisch.
Aber es ist doch toll, dass es veröffentlicht wird, das, was wir übereinstimmen, derart problematisch finden, weil wir dann zumindest in der Hoffnung leben können, dass es dem Präsidenten einmal mehr demaskiert. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass es bei Trump wenig hilft, aber also das Unterdrücken dieser, also es geht ja jetzt auch nicht um Unterdrücken, sondern es gibt ja so ein, wie nennt man das, ein Trigger-Warning von Twitter. Ich weiß nicht, wirkt der Tweet nicht aus sich heraus schon ausreichend selbstentlarvend?
Ja, also das würde man meinen, aber das setzt jetzt voraus, jetzt hoffe ich, klinge ich nicht zu medienpädagogisch, dass diejenigen, die diese Instrumente nutzen, die soziale Netzwerke nutzen, im Prinzip genau das hinkriegen, dass sie sagen, Quelle, ja, das ist die Aussage von dem, ich ordne das selbst ein. Das ist ja etwas, was beobachtet wird immer wieder auch in der Medienforschung, dass im Prinzip das, was da erscheint in einer Timeline, eben im Prinzip als Aussage, als Wahrheit genommen wird. Aber jetzt weiß ich auch nicht, wo man da ansetzen
aber noch,
muss.
Aber noch bedenklicher fände ich, wenn alle Plattformen mir vorher immer ihren Filter davor schieben, wie so ein Notenschlüssel. Dieser Tweet, der gleich folgt, ist aufzulösen in die Richtung Vorsicht, gewaltverherrlichend. Dieser ist aufzulösen in die Richtung Achtung, linksradikal oder so.
Man hätte so, vielleicht so ein Ampelsystem auch mit verschiedenen Farben.
Genau.
Ja, aber ich will es nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, denn es ist ja leider Gottes was dran und vielleicht kommt es dann irgendwie oder wird es dann nochmal zum größeren Problem, dass wir sagen können, es ist ja eben nicht die neutrale Plakatwand, die die Gemeinde aufstellt vor der Kommunalwahl, wo alle was hinkleben können und es gibt im Prinzip keine kommerziellen Interessen dahinter. Das war ja immer wieder vielfach diskutiert, dass gerade Facebook, aber auch Twitter genau davon profitieren, wenn es krawallig wird. Also wenn da ordentlich was passiert, die extremeren Aussagen werden entsprechend nach oben gespült, weil man weiß, man hat dadurch mehr Reichweite. Daran zu gehen.
Soll das ein oder andere Mal auch schon bei klassischen Medien passiert sein?
Ja, ja. Wohl wahr. Ich meine, das ist ja das Dilemma, dass auch öffentlich-rechtliche Sender, die ja eine super finanzielle, danke liebe Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, Basis haben, letztendlich aber bei der Verbreitung im digitalen Raum angewiesen sind auf die Algorithmen dieser Konzerne, die vor allem in den Vereinigten Staaten sitzen, wo man kaum darauf Einfluss hat, nach welchen Kriterien eigentlich Sachen verbreitet werden.
Aber dafür
müssen
sie doch nicht in den digitalen Raum gehen. Mir wurde gesagt, dass sogar bei ZDF und ARD manchmal auf die Quote geschaut wird, wenn die darüber entscheiden, wie sie ihr Programm gestalten. Ich glaube es jetzt auch nicht, dass das
aber
so ist, aber man hört es.
Aber
ja
der Unterschied bei der Quote, wenn ARD, ZDF oder wir etwas ausstrahlen, dann haben alle Empfangsgeräte in diesem Land die gleiche Chance, das zu kriegen. Das heißt, die Entscheidung findet dann im Wohnzimmer statt, im Autoradio, wo auch immer. wenn wir digital etwas ausspielen, dann liegt die erste Entscheidung erstmal bei Facebook, bei Twitter, bei anderen, zu entscheiden, wie viele Nutzer kriegen das überhaupt zu Gesicht. Und das entspricht dann bestimmten Kriterien, die wir gar nicht mit steuern können. Und wenn die auf Krawall gebürstet sind, wenn da irgendwie die harten Stichworte, die extremeren Meinungen, grundsätzlich belohnt werden, dann kommen sie mit einem ausgewogenen Programm irgendwann nicht mehr durch.
Nun kenne ich mich gar nicht aus, aber wäre so etwas denkbar wie ein neutraler Algorithmus und wer würde den justieren?
Ja, Sie merken schon, meine Argumentation führt jetzt in die Richtung, dass ich sage, eigentlich brauchen wir öffentlich-rechtliches
Internet, genau.
Nein, keine Sorge, jetzt nicht
um
die
wie
nächste.
Wie viel möchten Sie die Rundfunkgebühr erhöhen?
Ijoma Mangold, ich glaube, an dieser Stelle machen wir besser einen Strich, sonst muss ich das der Intendanz vorlegen, auch dieses Thema. Fragen, was politisch akzeptabel ist, was nicht. Das ist eine Debatte aus den USA, die wir gerade geführt haben. Die gibt es natürlich auch bei uns. Darf zum Beispiel eine Frau, die Mitglied der antikapitalistischen Linken ist, in Mecklenburg-Vorpommern Verfassungsrichterin sein? Das diskutieren wir gleich. Das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht, hat heute einen Eilantrag der AfD abgelehnt. Die wollte damit erreichen, die Abwahl des Vorsitzenden des Rechtsausschusses, des AfD-Politikers Stefan Brandner, rückgängig zu machen. Abgewählt wurde er im November von den Abgeordneten aller anderen Fraktionen wegen umstrittener Äußerungen. Und die ging für die anderen Fraktionen so weit, dass sie sagen, das passt nicht zusammen mit dem Amt eines Ausschussvorsitzenden. Klare Entscheidung also hier von Politik und eben auch Vorentscheidung des Gerichts. In einem anderen Fall ist das offenbar nicht so klar, es wird aber auf jeden Fall diskutiert. In Mecklenburg-Vorpommern ist gestern das neue Landesverfassungsgericht zur ersten Sitzung zusammengekommen. Mitglied unter anderem die linken Politikerin Barbara Borchardt. Sie ist nicht nur Mitglied der Linken, sondern auch Mitglied einer vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation, nämlich der antikapitalistischen Linken. Ijoma Mangold, da gibt es viel Kritik. Kann eine solche Frau Verfassungsrichterin sein?
Ich bin jedenfalls froh, dass da hinter Fragezeichen gestellt werden. Denn wir tun immer so, als würde Antikapitalismus quasi zur gutmenschlichen Folklore gehören. Und da würde ich dann doch sagen, nö, finde ich nicht, sehe ich anders. Ich finde, in unserem Grundgesetz ist durchaus und explizit von freier Marktwirtschaft die Rede. Und der Kapitalismus ist in diesem Sinne Teil unseres Gesellschaftsmodells.
Mhm. Also sie widerspricht an der Stelle. Sie sagt, das Grundgesetz schreibt in dem Sinne kein Wirtschaftssystem vor. Also sie haben recht, das Recht auf Eigentum steht drin, aber es gibt auch gleichzeitig den Artikel Eigentum verpflichtet. Es gibt den Artikel, der wird ja jetzt in der Wohnungspolitik gerne strapaziert.
Ich wollte gerade mal hier in Berlin an den Mietendeckel erinnern.
Und auch mögliche Enteignung. Und noch ein Argument.
Der Mietendeckel ist ja de facto eine Enteignung.
Ja, und da wird sie natürlich auch noch klären, ob das verfassungskonform ist oder nicht. Aber auch die SPD beispielsweise hatte in ihrem vorherigen Grundsatzprogramm, das glaube ich noch bis in die 90er galt, das Ziel des demokratischen Sozialismus. Also ist ja erstmal drin, dass man sozusagen über Systemalternativen nachdenkt.
Generell sollten wir über alles nachdenken. Ich bin ja, vorhin auch in unserem Gespräch über Trump überhaupt dagegen, dass man auf irgendwas einen Deckel draufsetzt. Aber nachdenken heißt ja auch immer ringen und diskutieren und die gegensätzlichen Meinungen aufeinanderprallen lassen. Ich glaube, um zu einem echten Sozialismus zu kommen, ja, wo die Produktionsmittel verstaatlicht werden, das kriegen sie nicht übers Parlament hin. Das wäre eine Revolution. Das wäre tatsächlich ein Bruch mit der Verfassung. Wir wären dann nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland. Muss ja nicht schlimm sein. Wir wären dann halt in einem anderen. Frankreich nennt sich alle 30 Jahre um. Erste Republik, Zweite Republik und so weiter. Ja, das gehört zum Lauf der Dinge dazu. Aber es stünde aus meiner bescheidenen bürgerlichen Sicht nicht mehr in der Verfassungstradition dieser Bundesrepublik.
Ihre bürgerliche Sicht, ich will die jetzt nicht weiter erschüttern, aber die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat der Sache zugestimmt. Ist das der Sündenfall? Es gab so einige Kommentierungen, die in Anspielung auf Thüringen gesagt haben, da muss eigentlich die Kanzlerin auch an dieser Stelle sagen, das müssen wir rückgängig machen.
Ja, ich würde nun allerdings schon auch sagen, mir geht es einerseits auch immer sehr um Symmetrie bei solchen Diskussionen, andererseits habe ich schon das Gefühl, dass unser Gesellschaftsmodell von der Linkspartei weit weniger grundsätzlich angegriffen in Frage gestellt wird als von der AfD. Sehe darin durchaus einen Unterschied. Namentlich, wenn ich jetzt die Linkspartei verkörpert finde durch Herrn Ramelow. Fände ich jetzt völlig absurd, Herrn Ramelow systemsprengende, klammheimliche Absichten zu unterstellen.
Der sprengt derzeit nur das Corona-System, aber gut.
Ja. Und das ist durchaus anders in der AfD. Ich glaube, es gibt sogar einen Landtagsabgeordneten, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, der auch nochmal sagt, gerade kam irgendein Mailverkehr von ihm raus, sagte, wir wollen dieses wie heißt das, parlamentarische System doch gar nicht. So.
Stichwort AfD, das ist ja auch das, was die kritisierte Barbara Borchert selbst sagt. Da wird eigentlich gerade eine politische Debatte geführt, die gar nichts mit ihr zu tun hat. Wir hören sie mal kurz. Barbara Borchert, die kritisierte Landesverfassungsrichterin.
Ich halte diese ganze Diskussion für fadenscheinig, weil die antikapitalistische Linke sich im Rahmen der Landesverfassung bzw. auch des Grundgesetzes bewegt und insoweit ich auch Richterin am Landesverfassungsgericht sein kann.
Jetzt stelle man sich aber mal vor, beim Bundesverfassungsgericht säße eine Richterin oder ein Richter Mitglied in der antikapitalistischen Linken.
Aber natürlich klingt das erstmal, dieses Wort Antikapitalismus hat natürlich auch einen Sound, der weit über die Wortbedeutung hinausgeht. Ja. Auch eine Konnotation. Aber ich finde.
Oder ein auf Vorschlag der FDP berufener Bundesverfassungsrichter, der einer Arbeitsgruppe angehört, die sich antisoziale Marktwirtschaft nennt, weil sie den Wohlfahrtsstaat abschaffen will. Dann würden wir doch sagen, vielleicht sitzt der in Karlsruhe nicht so ganz am richtigen Ort.
Also ich finde, das Entscheidende ist bei der Besetzung dieser Richterposten, und diese Debatte gibt es ja auch gerade mit Blick auf Karlsruhe, die Qualifikation
der juristischen Art. Das gilt aber nicht bei Landesverfassungsgerichten.
Genau,
da sind es immer so ehrenhalber.
Weil sie natürlich auch, und ich glaube, deswegen kann man das wagen, nicht so weitreichende Entscheidungen zu treffen haben. Und da denke ich, ich greife da ihren Gedanken
Einzige,
auf.
Das ist das Einzige, was mich beruhigt.
Ja, aber da greife ich ihren Gedanken auf. Ich finde, uns fehlt der Mut, Spektrum zu wagen in ganz viele Richtungen. Mhm. Also, dass wir ganz häufig ganz viel Energie darauf verwenden, zu überlegen, was darf eigentlich gedacht, gesagt werden und was nicht. Und dann denke ich, lasst uns doch die Energie aufwenden und dann lieber auch mit einer Richterin wie Barbara Borchert in die Diskussion darüber geben, wie sinnvoll ihre Vorschläge oder ihre Grundhaltung ist oder nicht.
Wenn Sie mir so kommen, kann ich Ihnen nur zustimmen. Das stimmt.
Wenn das Wetter es zulässt, hat man uns gesagt, dann passiert heute Nachmittag Folgendes. Das Berliner Stadtschloss, das ja mittlerweile fast fertig und komplett wieder aufgebaut ist, kriegt einen Finishing Touch. Auf die Kuppel kommt ein Kreuz, so wie es da auch früher war, strahlend golden und heftig umstritten. Gehört ein Kreuz auf dieses Gebäude, das ja kein Schloss mehr sein soll, sondern künftig das Humboldt-Forum? Die Frage geht an Ijoma Mangold, den kulturpolitischen Korrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit. Gehört das Kreuz dazu?
Als wir in den 90er Jahren diskutierten, ob man was dahin soll an diesen zentralen Ort und man sich dann für die Rekonstruktion des Schlosses entschied, dann hieß es immer, es muss aber auch ein Ort des Diskurses werden. Und was meinen wir eigentlich immer, es muss ein Ort des Diskurses werden? In Wahrheit ist der echte Streit immer der beste Diskurs. Und ich versuche jetzt mal beglückt über die Entwicklung des Humboldt-Forums zu sprechen, indem ich sage, es gibt da so viel Streit und Diskussion, das ist eigentlich ganz genau das, was wir wollen. Und auch an dieser Diskussion zeigt sich schon wieder so viel Spannendes, weil wann ist eine Diskussion spannend? Naja, wenn alle Positionen etwas am Haken haben, was für sich genommen auch interessant ist. Ich zum Beispiel finde, es ist doch völlig klar, dass wir in einer historischen Kontinuität leben. Und es ist doch völlig klar, dass die Symbole der Vergangenheit nicht solche sind, mit denen wir uns genauso hundertprozentig identifizieren, wie jene, die sie seinerseits dort angebracht haben. In dem Fall halt das Kreuz auf der Kuppel. Wir haben eine christliche Tradition, deswegen steht übrigens gegenüber vom Schloss auch der Dom, der natürlich ebenso ein Kreuz oben auf seiner Kuppel. Und wenn wir ein altes Schloss rekonstruieren, dann treten wir in einer gewissen Weise in einen früheren Bewusstseinsstand mit ein. Allerdings sind die Dinge natürlich viel komplizierter.
Okay, ich habe bis jetzt dachte ich, Sie sagen, wenn auch etwas länger, Sie sagen ja, das gehört darauf. Oder nein? Weil das ist ja das Problem beim Diskurs.
Ich kann nicht ja oder nein sagen, weil die Frage ist nämlich, und darüber hat sich niemand Gedanken vorher so richtig, niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, vor allem auch nicht der Bundestag, als er die Entscheidung herbeiführte, das Stadtschloss zu rekonstruieren. Welches Stadtschloss rekonstruieren wir eigentlich? Wir haben immer so getan, naja, das Stadtschloss ist von Schlüter, ein Barockschloss. Ja, mehr muss man nicht sagen. Nee, so ist es nicht. Rekonstruieren ist ein wahnsinnig schwieriger Vorgang. Und man muss dann natürlich irgendwie eine bestimmte Zeit Schiene angeben. Rekonstruieren wir das Stadtschloss so, wie es war, kurz bevor die DDR es in die Luft gesprengt hat? Oder so, wie es einst Schlüter gebaut hat? Oder, und ich glaube, das ist jetzt der Fall, wie Kaiser Friedrich Wilhelm IV. 1848 diese Kuppel abschloss. Und aber, hatte natürlich eine Mission.
Ja, aber Herr Mangold, man hat ja doch schon ein paar Entscheidungen getroffen. Beispielsweise auch durch die eine Fassade, die eben nicht modern ist, die Richtung Alexanderplatz reicht. Insofern kann man natürlich auch, auch bei einer Rekonstruktion schon auch Entscheidungen treffen. Und ich bin ja eigentlich eher, also ich wäre der Letzte, der bei einem bestehenden Gebäude sagen würde, nehmt das Kreuz ab.
Ja.
Aber bei einem, das man neu wieder baut, und dieses Gebäude wird im Jahr 2020 fertig und es hat ja eine klare auch Mission. Das Humboldt-Forum soll im Prinzip auch durch die Ausstellungen, durch die Sammlungen, die da gezeigt werden, ein Tor in die Welt sein, die Öffnung dieses Landes auch in sozusagen kosmopolitische, postkoloniale, um schon mal so ein Stichwort zu werfen, Debatten. Und dann könnte man doch vielleicht gerade so als kleines Zeichen auch auf so ein kleines Kreuz verzichten.
Also ich finde, dass unsere Form des kulturellen Austausches es erträgt, Symbole im Raum zu haben, zu denen wir uns heute anders verhalten, als wir es vielleicht vor 150 Jahren getan haben. In der Tat ist es ist es ein Gegensatz zwischen dem, was drinnen ist und dem, was draußen ist. Direkt unter der Kuppel war früher eine Kapelle, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Wer soll da auch zur Privatandacht hin? Der Bundespräsident? Nee, natürlich nicht. Folglich ist es ein Ausstellungsraum, in dem witziger, interessanter oder unpassenderweise ich glaube, buddhistische Wandmalereien zu sehen sein werden. Unter dem Kreuz der Kuppel. Mhm. Ich finde, nähern wir uns dem doch eher sagen, tolle Reibung, super Reibung. Schon jetzt sind die ganzen Diskussionen da. Für was steht dieses Kreuz, wenn man auf die Kolonialgeschichte schaut? Naja, dann wurde in diesem Zeichen natürlich auf brutalste Art missioniert und Landnahme betrieben. Ich finde, dieser Ort hat die Chance, aus dem, was ihn auch sprengen könnte, umgekehrt, all diese Diskussionen zu entladen, die uns dann voranbringen.
Okay, das kann ich nachvollziehen und ich liebe diese Spannung auch. Aber dann, denke ich, kann man auch architektonisch ein bisschen mutiger sein. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, das Kreuz, aber vergessen wir nicht, es gibt einen äußeren Eindruck dieses Gebäudes und man muss auch erstmal drin sein, um dann den buddhistischen Kontrast zu sehen.
Ja.
Aber man könnte, umstritten ist ja auch diese Inschrift auf dem Kreuz.
Die Inschrift ist in Wahrheit viel heikler.
Genau.
Die
also
da lautet nämlich,
zitieren Sie.
Ja, ja.
Ich habe es hier sogar stehen,
ja.
Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind,
ja.
Aus der Bibel. Man könnte ja zum Beispiel auch daran gehen und sagen, okay, wir erkennen die historische Linie dieses Gebäudes an, aber die Bibel ist ja reich, auch an ganz wunderbaren anderen Zitaten, dass man zum Beispiel bewusst im Jahr 2020 ein anderes wählt.
Absolut, absolut denkbar. Ich würde nur sagen, wir haben die Diskussion verpasst, weil wir es hat keiner aufs Tapet gebracht, als es anstand. Jetzt wird es ausgeführt. Das Kreuz wird, glaube ich, in diesen Stunden angebracht. Die Inschrift ist schon da drauf gemalt worden. Es wäre eine spannende Diskussion gewesen, dafür sind wir jetzt so ein bisschen spät. Ich glaube in der Tat auch, dass man da noch mehr mit spielen kann. Jedenfalls würde ich auch sagen, da habe ich selber auch so ein bisschen so einen Denkprozess gemacht, es reicht nicht zu sagen, naja, wir rekonstruieren, also rekonstruieren wir. Es gibt keine reine Rekonstruktion, wo es keine weiteren Fragen gibt. Sie haben schon die dritte Fassadenseite von Frank Stella angesprochen. Nicht Frank, wie heißt der?
Der Nachname stimmt.
Der Vorname Frank Stella natürlich nicht. Sie haben die vierte Fassade schon angesprochen, die ist ja auch eine modernistische Fassade. In der Tat sind da viel mehr Spielräume drin, aber das hätte man, glaube ich, zu einem deutlich früheren Zeitpunkt in den Diskurs einfließen lassen müssen. Das hat man auch deswegen nicht gemacht, weil man Angst hatte, glaube ich, dass man dann zu viel Gegenwind bekommt.
Okay. Ich höre gerade auf den Kopfhörer habe ich gerade den Namen bekommen, nämlich Franco Stella.
Franco, na, war es mit Frank gar nicht so falsch.
Kleiner Gedanke, Kreuz hin oder her, das Riesengebäude könnte man ja vielleicht gerade jetzt nutzen, um darin Schüler zu unterrichten, als Corona-Krisenmaßnahme, da ist ja genug Platz. Die Schulen zurück in den Normalbetrieb, darum geht es hier gleich. Das war mein Versuch einer kleinen Überleitung. Wir schauen auf die Themen des Tages. Das erste Schmunzeln des Tages hat bei mir die Taz ausgelöst, die Tageszeitung mit ihrem Titel. Nichts scheint mehr unmöglich, führt Deutschland die Schulpflicht ein. mit mir im Studio schmunzeln und reden. Ijoma Mangold vom Feuilleton der Zeit. Und dazu gekommen ist mein Kollege Alexander Moritz mit den Fakten, die zu einer solchen Schlagzeile führen. Immer mehr Länder wollen nämlich zurück in den normalen Schulunterricht.
So ist es. Also die Schulpflicht gibt es natürlich die ganze Zeit schon. Wir hatten jetzt eine Phase, in der es viel Homeschooling gab und die soll so langsam zu Ende gehen. Also in allen Bundesländern soll auch wieder tatsächlich in den Schulgebäuden Unterricht stattfinden. Das ist in einigen Bundesländern auch schon angelaufen, tageweise bisher. Wie dieser Unterricht aussieht, das ist sehr unterschiedlich. Also bisher ist es in den meisten Bundesländern noch eingeschränkt mit Abstandsregelungen im Klassenraum. Jeweils nur ein Teil der Klasse wirklich da, damit Abstände eingehalten werden können, getrennte Pausen. Man ist vorsichtig. Einige Bundesländer haben jetzt aber angekündigt, dass sie diese Abstandsregeln aufgeben wollen. In Sachsen zum Beispiel, da ist es zumindest an den Grundschulen jetzt schon so, dass da nicht mehr die Hälfte der Klasse sitzt, sondern eben die volle Klassenstärke. Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg wollen das in den kommenden Wochen auch machen und in Sachsen-Anhalt soll ab Dienstag der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler wieder stattfinden, als wäre nie was gewesen.
Mhm. Als wäre nie was gewesen. Herr Mangold, steckt dahinter die einfache Gleichung, zu wenig Schule ist gefährlicher als Corona unterm Strich?
Naja, jedenfalls gehört es zu den Kollateralschäden des Shutdowns und ich selber gehöre zu den Privilegierten, weil ich leider Gottes keine Kinder habe, aber deswegen die letzten 2 Monate sehr genießen konnte. Aber ich weiß von allen Freunden, die Kinder hatten und die ich sonst als sehr robust eingeschätzt habe, dass sie wirklich auf dem Zahnfleisch gingen und der Verzweiflung nahe waren. Ich war völlig überrascht, als ich das zum ersten Mal realisierte, wie groß die Verzweiflung ist, weil halt alles andere dann auch nicht funktioniert. Das Homeschooling ist ja nur das eine, wir haben ja genauso das Homeoffice, aber wie kriegt man denn Homeschooling und Homeoffice unter eine Decke? Also insofern ist, glaube ich, die Not, die da auf Abhilfe hofft, schon sehr stark und muss man schon sehr ernst nehmen.
Es ist ja die große Frage auch gewesen und es ist ja auch eine etwas aufgehitzte Diskussion darüber, wie problematisch sind denn eigentlich die Schülerinnen und Schüler, was das Infektionsrisiko angeht. Alexander Moritz, gibt es denn da jetzt eigentlich auch neue Erkenntnisse oder zumindest
naja,
irgendwie so Anzeichen?
Es ist Wissenschaft, das heißt, wir haben eine Debatte, die eben noch läuft und das wird man alles erst aus der Vergangenheit, also in Zukunft genau wissen. Im Moment ist diese Kernfrage, ob Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene, also ob es jetzt wirklich gefährlich ist, die Schulen wieder so zu öffnen. Sie ist schwer zu beantworten. Der Virologe Alexander Kikulé hat heute früh im Deutschlandfunk nochmal gesagt, sie ist noch nicht beantwortet. Schlagzeilen gemacht hatte ja Christian Drosten von der Charité in Berlin, der vor ungefähr einem Monat eine Vorabveröffentlichung gemacht hat, wo er genau das gesagt hat. Also Kinder sind genauso infektions wie Erwachsene, deswegen Schulen lieber noch nicht öffnen. Davon ist er jetzt so ein bisschen abgewichen, also er sagt zwar weiterhin, seine Ergebnisse stimmen, aber er sagt auch, Schulöffnung, das ginge schon, wenn dort sehr genau überwacht wird, ob Erkrankungen stattfinden. Also Lehrer müssen regelmäßig getestet werden, einmal pro Woche. Und wenn es dann eine Infektion gibt, sofort die ganze Klasse in Quarantäne. Und sein Argument ist sogar, das geht eigentlich in Schulen viel besser als zum Beispiel in Fitnessstudios oder in Supermärkten, weil man halt genau weiß, wer sitzt in einem Klassenzimmer drin.
Ja.
Und er sagt sogar, eigentlich hätten die Lehrer da eine gute Funktion als Frühwarner, weil Lehrer, meistens Erwachsene, entwickeln Symptome, Kinder häufig nicht. Und das war ja genau das Problem. Das heißt, die Lehrer könnten darauf hinweisen.
Klingt aber auch nach ziemlicher Versuchsanordnung. Wir gucken mal, wie es den Lehrern dann so geht. Aber gut, ich meine,
klar, das ist von Seiten der Lehrergewerkschaften auch das Gegenargument, wir wollen hier keine Versuchskaninchen sein.
Ich finde, aber das ist nicht das Hauptargument, das habe ich heute auch irgendwo gelesen, ich glaube auch von Herrn Drosten, dass man jetzt einfach mehr über die Verbreitungsarten weiß. Sie haben, Herr Moritz, natürlich nochmal zu Recht betont, dass das alles auf der Basis von großer Ungewissheit auch stattfindet. Aber zumindest scheint das Prinzip des Superspreaders viel entscheidender zu sein für die Verbreitung. Und der Superspreader hat ja den Vorteil, wir können ihn identifizieren und dann die Infektionsverläufe nachvollziehen. Und das gibt uns die Chance zu sagen, wenn es sich nicht so schleichend in der Breite verteilt, sondern tatsächlich immer über einen Superspreader, können wir uns jetzt auch wieder mehr einem öffentlichen Leben zuwenden, wie wir es gewohnt sind.
Das ist im Prinzip das Argument, dass genau diese Superspreader in den Schulen ja nicht wirklich lange aktiv sein können, weil man sie schnell erkennen könnte und dann eben auch genau weiß, in dieser Klasse sind genau diese 30 Kinder, die müssen halt jetzt alle in Quarantäne.
Mhm. Eine Debatte zieht sich durch diese Wochen, die Diskussion um den Historiker Achille Mbembe aus Kamerun. Die Frage, wie viel Antisemitismus in seinem Werk stecken könnte und ob deshalb die Forderung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Klein gerechtfertigt war, Mbembes Auftritt bei der Ruhr-Triennale abzusagen. Als Feuilletonist hat mein heutiger Gast Ijoma Mangold von der Zeit auch teilgenommen an dieser Diskussion. Ein langer Text, den gab es von Ihnen schon Ende April in der Zeit. Wie rassistisch ist der Westen, war der überschrieben. Herr Mangel, da gibt es ja viele Facetten bei der Debatte, man könnte eine ganze Stunde drüber reden. Aber darf ich mal eine Verkürzung wagen? Geht es im Grunde um die Frage, welcher Ismus eigentlich das größere Problem ist heute bei uns? Der Antisemitismus oder der Rassismus?
Auf jeden Fall kommt es zu einer Konkurrenz der beiden Themenfelder. Und die wird gerade so ein bisschen ausgefochten. In der deutschen Erinnerungskultur ist der Antisemitismus selbstverständlich und berechtigterweise, wie soll ich sagen?
Konstituierend.
Konstituierend.
Staatsräson.
Staatsräson, deswegen doch auch irgendwie nicht einfach nur eine Unterform von Rassismus. Ich vermute, dass aus einer weltweiten Perspektive man das anders einschätzt. Das verstehe ich. Das kann ich auch völlig nachvollziehen.
Darf man dann diesen Rückschluss machen, den ja einige machen in der Debatte, dass man sagt, diejenigen, die da so auf diese harte Linie beim Kampf gegen Antisemitismus pochen, haben im Prinzip nicht den internationalen Blick? Also das ist in gewisser Weise etwas, sozusagen, verengt, provinziell?
Nee, das finde ich nun wiederum gar nicht. Das verstehe ich auch als Argument gar nicht. Warum sollte das denn provinziell sein, wenn wir erstmal, also diese Debatte, die ich auch in diesem Fall für sehr konstruktiv halte, weil sie dazu führt, dass wir das Werk von Achille Mbembe, einem Philosophen und Historiker, überhaupt erstmals lesen. Ich habe den Eindruck, bisher in Deutschland wurde Mbembe vor allem ausgezeichnet und geehrt, aber nicht wirklich gelesen.
Ich kann in dem Zusammenhang Ihren Artikel empfehlen, da lernt man nämlich einiges. Sie haben sich die Mühe gemacht, das mal darzustellen.
Genau, das ist dann schon auch sehr spannend zu sehen, weil der arbeitet wirklich mit so einem Gut-Böse-Denken, das für Historiker, glaube ich, schwere Kost ist, weil er auch nie wirklich konkret wird. Es gibt dann einfach immer nur den Unterdrücker und die Unterdrückten. Und von dieser Dichotomie, dieser Gegenüberstellung, die stülpt er gewissermaßen der ganzen Weltgeschichte über. Und da ist dann der Antisemitismus, wie wir ihn im Nationalsozialismus hatten, nur eine Unterform. Da waren dann die Juden, die Unterdrückten. Und da ist Israel, das jetzt seinerseits aus Mbembes Sicht die Palästinenser so unterdrückt wie in Südafrika vor zu Zeiten der Apartheid die Schwarzen unterdrückt worden sind. Nur eine wiederum andere Erscheinungsform. Drüber steht aber eigentlich immer die ewige Konstellation aus Unterdrücker und Unterdrückten. Und der Kapitalismus, den sieht er auch als eine Erfindung des Kolonialismus mit dem Sklavenhandel im 16. oder 17. Jahrhundert. Konstituiere sich die Plantage als in frühe industrielle Form und eben Kapitalfluss von Menschen und Waren. Und genau so sei der Kapitalismus auch heute immer noch ein Instrument der Unterdrückung, und zwar weltweit. Und wenn Sie quasi diese weite Perspektive haben, dann ordnet sich alles andere dem auf eine, wie ich finde, völlig vage und auch auf eine Art ein, der kann man gar nicht mehr widersprechen, weil es eigentlich die ganze Zeit eine moralische solche moralische Radikalisierung ist, dass man nicht mehr am Einzelfall historisch vorgehen kann.
Aber wie geht man jetzt damit um? Wir haben über das Humboldt-Forum gesprochen, jetzt aus anderen Gründen des Kreuzes wegen heute, aber da haben wir ja auch eine starke Debatte, diese postkoloniale Debatte. Ja. Wie gehen wir damit um mit dieser Vergangenheit? Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur, wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre das noch viel größer Thema gewesen. Ein Themenjahr, Denkfabrik dekolonisiert euch. Ja. Und wenn ich das jetzt auf dieses Themenfeld anwende, heißt es dann auch, dass im Prinzip diese Staatsräson, Kampf gegen Antisemitismus, Verantwortung vor dem Holocaust, dass das auch letztendlich in dieser Abwägung, in diesem Kontext, in dieser Globalisierung der Perspektive an Schärfe, an Genauigkeit verliert?
Das Argument ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll und ich habe es möglicherweise noch nicht ganz verstanden.
Also ich mach's mal so.
Welches Argument gewinnt an Schärfe?
Nein, also ganz konkret, dass der Antisemitismus in den Schatten tritt, der Kampf auch gegen den Antisemitismus, das Problem zu erkennen, weil man sozusagen den Blick schärft auf andere Probleme und den Blick weitet und sozusagen auch anerkennt, ich mache es mal auch ganz konkret, auch in einer Einwanderungsgesellschaft wie der Deutschen, wenn wir Bevölkerungsteile haben, die muslimisch-arabisch geprägt sind, für die Erinnerungskultur vielleicht aus ihren Familien stärker geprägt ist durch die Erfahrung der Nakba, also der Vertreibung der Palästinenser aus dem heutigen Israel, als beispielsweise die eigene großväterliche, großmütterliche Verantwortung für den Holocaust. Dann verschiebt das natürlich die Dinge.
Ja, aber da würde ich umgekehrt sagen, nee, das ist die spezifische Geschichte dieses Landes. Und auch wenn das Land sich natürlich unvermeidlich ändert und sich demografisch, kulturell wandelt und neu zusammensetzt, dann gibt es trotzdem diese übergeordnete historische Verantwortung und dieses Bewusstsein, in das wir irgendwie alle hineinsozialisiert und hineinintegriert werden. Ich glaube auch nicht, dass gewissermaßen ein Bewusstsein für weltgeschichtliches Leid gewissermaßen ein Nullsummenspiel ist, wo man an der einen Seite was wegschneidet, um es der anderen zuzuschlagen.
Ich gebe noch mal einen Gedanken rein, der mich bei dieser Debatte begleitet hat, nämlich die Frage, inwieweit wir möglicherweise auch das Frühwarnsystem, sei es Rassismus, sei es Antisemitismus, ganz stark denjenigen zusprechen, die betroffen sind. Und das dazu dann führt, egal ob es jetzt um Rassismus geht, also als auch um Antisemitismus, dass der Begriff sich so sehr weitet, dass ganz viel als antisemitisch gebrandmarkt oder kategorisiert wird, genauso wie als rassistisch, dass die Begriffe letztendlich unscharf werden.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich finde das ein Riesenproblem. Es hat sich in den letzten 10 Jahren in dieser sogenannten Wokeness-Kultur, wo also jeder Woke bewusst immer für alles ist, was er sagt, dieses Axiom durchgesetzt, rassistisch ist das, was ein Betroffener als solches empfindet. Und damit kann ich schlecht umgehen. Das finde ich immer das Ende des Diskurses. Wenn nur die eine Seite darüber zu entscheiden hat, was zu inkriminieren ist und was nicht, dann haben wir so eine merkwürdige Asymmetrie, in der man gar nicht mehr sinnvoll diskutieren kann. Und dann kommt es in der Tat zu dieser Art Opferkonkurrenz, weil dann jede betroffene Opfergruppe für sich ihr Opfersein in einer Weise verabsolutiert, dass für die andere Seite dann kein Raum mehr bleibt. Das fände ich schwierig und problematisch.
Ijoma Mangold, was machen wir dann? Auch ganz konkret in dieser Debatte, sehen Sie da irgendwie so einen Pfad?
Na, in dieser
Debatte. Und zwar in 40 Sekunden, dann gibt es nämlich gleich die Nachrichten.
Achille Mbembe ist ein Intellektueller, der hier in Deutschland ein großes Forum hat, wird auch künftig, hoffe ich, weiterhin eingeladen werden. Aber ich bin froh, dass wir uns angefangen haben, mit seinem Werk auseinanderzusetzen. Und da sind einfach wahnsinnig viel unangenehme Stellen, wo man das Gefühl hat, er hat wirklich eine Obsession mit Israel. Und die Verteidiger von Achille Mbembe setzen sich wahnsinnig ungern mit diesen Stellen auseinander und schieben die ganze Sache immer gleich auf eine andere Diskussion. Und deswegen bin ich froh, dass wir angefangen haben, Mbembe zu lesen.
Sagt Ijoma Mangold hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch heute.
Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht.